Hallo, ihr hört das Freifunkradio, die Sendung vom August 2019. Ja, wir haben uns als Thema ausgesucht, die aktuelle Berichterstattung vor allem im Heise Verlag, im CT-Magazin.
Über Freifunk?
Über Freifunk, genau. Da sollten wir aus unserer Sicht vielleicht noch ein paar Kommentare dazu abgeben.
Genau, vielleicht erstmal so als Einleitung für all diejenigen, die das noch nicht gelesen haben oder den Heise Verlag nicht kennen oder die CT noch nie gelesen haben.
Gibt es solche Leute?
Ach, das kann ich mir schon vorstellen. Vor anderthalb Wochen war das ungefähr, da kam es zumindest bei mir an, dass auf Heise Online ein Artikel über Freifunk veröffentlicht worden ist, der einfach so ein bisschen zusammengefasst hat, was Freifunk ist. Und in der CT, die dann am Wochenende darauf erschien, gab es eine ganze Artikelserie von vier Artikeln, die verschiedene Aspekte behandelt haben. Zu einem Freifunk selbst beschrieben, zum anderen waren sie in Communities unterwegs. Es wurden rechtliche Aspekte beleuchtet und ich glaube, der vierte Artikel ging über aktuell zu empfehlende Hardware für Freifunk.
Genau. Und die, also erstmal, also ich finde das großartig. Also das ist eine tolle Werbung für Freifunk.
Ja, war ja quasi die Titelstory der aktuellen CT. Ich guck mal.
Ja, das ist eine der Titelgeschichten. Ja. Also nicht die Titelgeschichte, aber das nimmt einen sehr prominenten Platz ein. Und das CT-Magazin haben auch einen Podcast dazu gemacht zum Freifunk-Thema.
Ja, Uplink heißt der Podcast.
Uplink, genau. Und das ist so, ich glaube, das müsste jetzt eigentlich die aktuelle Ausgabe sein. Ich glaube, die letzte, die zumindest jetzt aktuell am zweiten Dienstag hier im August aktuell ist. Und es sind so ein paar Sachen, sind aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, ein bisschen zu kurz gekommen.
Also ist wahrscheinlich ein bisschen dem geschuldet, wie vielfältig Freifunk auch ist an anderer Stelle.
Ja, ich meine, es ist auch so, vermutlich auch, wie macht man eine Story auf? Und so diese Graswurzelidee, ein egalitäres Netz aufzubauen, was auf gegenseitiger Hilfe beruht, ist leider in der Berichterstattung doch etwas in den Hintergrund geraten. Das ist, glaube ich, auch noch nicht so massenkompatibel wie der Aufmacher, den man auch sehr stark im CT-Magazin hat. Freifunk ist quasi eine kostenlose, störerhaftungssichere und auch rechtlich sichere Methode, kostenlose Hotspots anzubieten. Ja. Und leider hat man, wenn man den Artikel liest, am Anfang sehr stark den Eindruck, dass man sich halt sehr stark im Heise Verlag oder dass die Journalisten sich halt sehr stark auf diesen Punkt fokussiert haben. Und naja, wir sind jetzt ein ganz kleiner Podcast, wir haben vielleicht so 300, 400 Zuhörerinnen.
Können uns ja alle mal eine Postkarte schicken.
Genau, da müssen wir eine Adresse angeben.
Aber es gibt ja ein Impressum auf der Radioseite.
Genau, unter radio.freifunk.net, wenn ihr uns jetzt im Radio hört, könnt ihr auf jeden Fall im Impressum gucken und uns eine Postkarte schicken. Postkarte finde ich super. Kann auch gerne so eine kitschige Postkarte sein, also wenn das Dorf seine eigene Tourismus-Postkarte hat, das wäre natürlich total fein.
Genau. Ja, ich bin ein bisschen zusammengezuckt, als ich den Titel des ersten Artikels, der auf Heise Online erschienen ist, gelesen habe, weil da hieß es auch das größte Bürgernetz Deutschlands. Und zumindest in meinem Umfeld haben wir immer vermieden davon, dass es ein Netz nur für Bürger ist, sondern halt für alle Menschen. Da wird halt der Begriff Bürger gern mal thematisiert und ist halt nicht jeder ein Bürger des Landes, der das Netz hier nutzt, sondern es gehören halt alle Menschen irgendwie dazu.
Genau, Freifunk hat ja ganz wesentlich während der sogenannten Flüchtlingskrise, wo Leute aus der rechten Ecke gemeint haben, die Krise besteht darin, dass wir überflutet werden mit fremden Invasoren und es gar nicht so gemeint war, dass es quasi die Lebenskrise von Menschen ist, die aus Kriegs- und Krisengebieten wie Syrien geflüchtet sind, weil man ihnen die Lebensmittelhilfe gekürzt hat unter anderem, sondern da hat Freifunk ja massiv Leute unterstützt, also die geflüchtet sind, indem wir ihnen quasi ein digitales Glas Wasser gereicht haben, was für Menschen, die auf der Flucht sind, die mit Angehörigen kommunizieren wollen, die sich in einer unsicheren rechtlichen Lage sind und sich Hilfe online holen wollen, sehr wichtig ist. Und das war natürlich in dieser chaotischen Zeit auch von den Organisatoren dieser Flüchtlingsheime eigentlich eine vernachlässigte Sache. Und da sind Freifunker und Freifunkerinnen eingesprungen. Und da war es eben kein Bürgernetz, sondern da waren es Bürger, die für Nichtbürger dieses Netz bereitgestellt haben, wenn wir in diesem Jargon sprechen wollen.
Genau, das hat mich so am Titel tatsächlich so ein bisschen gestört. Ist halt einfach ein Netz von, oder für mich ist Freifunk halt einfach eine Initiative von Freiwilligen, egal woher sie kommen oder wer sie sind, die da mitmachen oder das nutzen, mithelfen oder sich da einfach irgendwie mit einbringen. Sei es durch Router aufstellen, durch Software schreiben, Flyer gestalten.
Genau. Nur wahrscheinlich, die Leute, die das geschrieben haben, ticken halt eben so, dass es eben dieser Aufmacher ist, eben Bürgernetze, bürgernah, Bürgerbewegungen, das hat so bestimmte Konnotationen. Es gibt so ein bestimmtes Framing und dieses Framing ist in dem Punkt sicherlich gewünscht. Also diese, so eine egalitäre Aussage, weil wenn man jetzt anfängt zu unterscheiden zwischen Bürgern und Nichtbürgern, ist es nicht egalitär, also man betrachtet die Menschen nicht als gleich oder gleichwertig. Gut, aber das ist ein Punkt. Das, was mich halt ein bisschen stutzig gemacht hat, aber das war halt so bei mir so ein Schulterzucken dann eher, das ist halt Freifunk goes mainstream und quasi so eine große Idee, die sich vielleicht Leuten nicht so einfach erschließt, die suchen sich dann halt eher so etwas Oberflächliches heraus und sagen, ja, das ist ein tolles Hotspot-WLAN-Netzwerk für alle, wo man rechtssicher digital seinem Nachbarn das Glas Wasser reichen kann.
Ja, das wurde ja auch getan in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv, dass man eben durch diese ganze VPN-Lösung, die in den Artikeln auch skizziert wird, eben dafür gesorgt hat, dass man sein WLAN eben teilen konnte, ohne dass man die Angst vor Abmahnungen haben musste und so eben aber auch geholfen hat, dass es eben freies WLAN irgendwie gibt in Deutschland.
Genau, und aber diese CT-Artikel, die da in dem aktuellen Heft drin sind, da gibt es ja einen Artikel, da geht es um die Rechtssicherheit, die man quasi durch diese VPN-Lösung gewinnt. Und sie sagen ja auch, eigentlich braucht man für die Störerhaftung, braucht man das nicht mehr. Dieser Kampf, den haben wir letztendlich so gewonnen, zusammen mit anderen Leuten der digitalen Gesellschaft und anderen Akteurinnen und Akteuren, die dagegen vorgegangen sind. Aber natürlich wird dann darauf verwiesen, aber wenn jemand doch etwas strafrechtlich Relevantes macht, dann gerät halt die Person, die den Anschluss registriert hat, erstmal unter Tatverdacht. Und das kann man eben durch das VPN lösen. Und das ist aber historisch nicht der Grund, warum Freifunk das eingeführt hat. Also die Strafanzeigen, Strafverfolgung deswegen, das war, ich würde sagen, im Großen und Ganzen war das in der Bundesrepublik war das irrelevant. Also wir haben ja über Jahre hinweg Freifunknetze betrieben, ohne ein VPN zu betreiben, um so eine eventuellen Verdachtsmomenten gegen Anschlussinhaberinnen irgendwie zuvorzukommen. Das wäre uns, glaube ich, niemals eingefallen, das einzuführen, weil das so eine, also ich empfinde es als so einen paranoiden, vorauseilenden Gehorsam, gegen den man sich da schützen will, indem man eben so eine VPN-Lösung einsetzt.
Ja. Und letztendlich ist uns bis jetzt auch nur ein Fall bekannt, wo es halt tatsächlich mal zu Problemen kam. Da hatten wir vor zwei oder drei Sendungen Jom zu Gast in unserer Sendung, der über den Dorfpolizisten, der da ein bisschen übereifrig war, berichtet hat. Da hat sich das aber auch wieder relativ schnell geklärt. Und ich denke auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, sehr, sehr, also verschwindend gering ist. Dass auch ein Richter, der so einen Durchsuchungsbeschluss heutzutage unterzeichnen müsste, dann doch schon noch ein Stück weiter denkt. Ja. Und nicht, weil da gesagt wird, da in diesem WLAN ist eine Straftat passiert, also muss derjenige der Täter sein.
Genau, ich weiß auch von einem Freifunker, der einen Internetzugangspunkt ohne VPN betreibt, der dann irgendwann einen Brief gekriegt hat von den Ermittlungsbehörden, dass der Traffic seines Anschlusses überwacht wurde, weil sie jemanden versucht haben zu identifizieren, der über das Freifunknetz und über seinen Internetzugangspunkt strafbare Inhalte oder Straftaten in irgendeiner Form begangen hat. Also die sind gar nicht erst auf die Idee gekommen, bei ihm einzureiten und ihn zu verdächtigen, sondern die haben den Betreiber lediglich im Nachhinein informiert, dass sie auf der Suche nach einem konkreten Tatvorgang den Internetverkehr von seiner Seite aus überwacht haben.
Ja, ich meine, die Ermittlungsbehörden wägen ja sicherlich auch ab, ob sie jetzt einer falschen Fährte folgen und dem Warntäter damit mehr Zeit verschaffen, irgendwie seine Taten zu vertuschen oder zu fliehen, oder ob man sich halt auf die Ermittlungen selbst konzentriert. Also ich glaube auch, die Ermittlungsbehörden sind da auch schon ein Stück weiter, als wir uns manchmal ausmalen.
Zumindest wissen wir von den Berliner Ermittlungsbehörden, dass die nicht auf die Idee kommen, bei jemand, der in Berlin Freifunk betreibt und einen großen Gateway für Freifunk betreibt, die Person zu verdächtigen, die den Anschluss stellt. Also sie wissen, sie können es identifizieren, dass es Freifunk ist, und sie kommen eben nicht auf die Idee. Das mag natürlich in irgendeinem Gegend von das mag natürlich woanders, mag das so sein, dass die Ermittlungsbehörden dann nicht so vorgehen, aber grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass diese Gefahr völlig überschätzt wird, dass es eher so ein ängstliches Angst, also so ein paranoides Angstbild ist, was bei vielen Leuten als allererstes hochkommt. Ich erinnere mich an Zeiten vor der Gründung von Freifunk, wo ich in Friedrichshain aktiv war, wo Leute auch ein Bürgernetz gründen wollten, unabhängig von Freifunk. Und bei dem ersten Zusammentreffen habe ich geflucht und habe den Ort verlassen, weil die Leute, bevor sie denn überhaupt irgendeinen Schritt in die Richtung gemacht haben, haben sich die Köpfe heiß geredet über Haftung, Strafbarkeit, also über Dinge, die aus meiner Sicht völlig paranoid waren. Und das hat auch nie irgendwie Fuß gefasst. Das hat nie irgendetwas gemacht. Da ist kein einziger Router, soweit ich weiß, jemals in Betrieb gegangen.
Okay. Ja, so kann man sich dann halt auch die Zeit vertreiben.
Verdaddeln und zu nichts kommen. Also das ist, ja. Und viele Leute, von denen ich weiß und von denen du weißt wahrscheinlich, haben aufgehört, den Traffic über die VPN-Lösungen zu tunneln, schlicht und ergreifend aus dem Grund, irgendwie ein Zeichen zu setzen, dass man nicht kriminalisiert werden darf, nur weil man anderen Leuten ein digitales Glas Wasser hinhält. Das ist ja keine Unterstützung des Terrorismus, wenn jemand Durst hat und man gibt ihm ein Glas Wasser und hinterher stellt sich heraus, er ist ein sogenannter Terrorist oder ist ein Terrorist, dass man dann nicht Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist. Also solche, ja, ich empfinde das als, ja, es grenzt an Paranoia.
Vielleicht können wir ja zu dem Thema auch nochmal Juristen in die Sendung einladen, dass wir das auch nochmal behandeln und da vielleicht auch mit ein paar Ängsten aufräumen können.
Genau. Ja, also was mich, also ich sage Chapeau, also nicht, dass man mich missversteht. Ich finde es großartig, was die Leute von der CT gemacht haben. Ich finde es wirklich sehr gut. Qualitativ kann man immer etwas mäkeln. Wenn man selber nicht Journalist, Journalistin ist, dann weiß man nicht, wie schwierig es ist. Man fängt an, Leute zu interviewen und möchte über eine bestimmte Sache etwas journalistisch machen.
Genau, einer der Journalisten war ja auch beim Wireless Community Weekend und hat auch, glaube ich, mit dir ein Interview
geführt. Kevan Tonicaboni hat den Artikel geschrieben über die Communities, ist deswegen auch herumgereist in Deutschland, hat an vielen verschiedenen Events teilgenommen und ich finde seinen Beitrag wirklich sehr gut. Also für mich absolut lobenswert, was er da gemacht hat. Und die Schwierigkeit ist halt immer als Journalist, Journalistin, das möglichst gut zu erfassen und das nicht verfälschend, weil es halt in ein bestimmtes Narrativ passt, herüberzubringen. Und ich finde, er hat ziemlich gut und ziemlich ausgewogen berichtet. Das ist mein Eindruck. Das ist natürlich meine...
Ja, also ich muss auch sagen, nachdem ich den ersten Artikel, der nur online verfügbar war, gelesen hatte, war ich ein bisschen frustriert gewesen. Aber als ich dann alle vier Artikel aus der Reihe gelesen habe, fand ich schon, dass das ein sehr gutes Gesamtbild abgibt über Freifunk. Auch wenn es halt, wie gesagt, hier und da Verbesserungen oder man hätte wahrscheinlich an allen Stellen deutlich noch viel mehr erzählen können. Also das fängt halt bei Routing-Protokollen an oder Firmwares, die Communities einsetzen. Da gibt es halt... Das ist ja auch das Schöne an Freifunk, dass es da so viel Vielfalt gibt. Und das alles zu erfassen und aufzuschreiben, wäre wahrscheinlich auch für denjenigen, der Freifunk noch gar nicht kennt und das liest, auch nur noch verwirrend gewesen.
Also ich finde, der Artikel weckt bei den Leserinnen und Lesern von der CT Interesse. Und das ist auf jeden Fall erstmal prima. Also das
Interesse kann man auch ablesen. Es kam jetzt tatsächlich auch deutlich mehr Anfragen über unser Webformular auf freifunk.net herein, wo ich am Anfang dachte, wo kommt das denn her? Und dann habe ich mir gedacht, das könnte schon mit der Berichterstattung zusammenhängen, dass halt Leute einfach neugierig sind, auf den Webseiten sich Informationen holen und dann eben im Zweifel Kontakt aufnehmen, wenn sie jetzt noch nicht alle Fragen beantwortet bekommen.
Für die Freifunk-Idee ist es natürlich Publicity.
Ja.
Und es ist halt ein bisschen durch einen journalistischen Filter gelaufen und durch den Filter von so eher, ja, klingt arrogant, aber vielleicht bin ich einfach arrogant, durch einen eher Mainstream-kompatiblen Filter.
Vielleicht ist es ja auch so, die Sicht, wie Menschen, die jetzt mit Freifunk nicht so viel zu tun haben, Freifunk auch einfach sehen. Wir müssen vielleicht auch an uns selbst ein bisschen arbeiten oder an der Darstellung von Freifunk, dass man da bestimmte Sachen anders rüberbringt, wenn man sie anders gesehen haben möchte.
Ja, ich nicke mit dem Kopf. Deswegen machen wir jetzt gerade mal die Sendung.
Genau.
Ein Schritt. Für mich war Freifunk die Idee, ein Netz aufzubauen, was auf dem Prinzip gegenseitiger Hilfe basiert. Falls ihr das nicht kennt, der Geograf Pjotr Krapotkin, ein russischer Geograf, hat im 19. Jahrhundert ein Buch geschrieben, das heißt Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt. Und mit diesem Buch wollte er diese sozialdarwinistische Ansicht, dass die Evolution ein Kampf von allen gegen alle ist und dass nur die Stärksten überleben, hat er revidiert. Hat er nachweislich revidiert und hat eben beschrieben, dass für das Überleben höherer Arten ist Kooperation und gegenseitige Hilfe lebensnotwendig. Nur dann können solche Spezies gedeihen und wir Menschen gehören eindeutig dazu. Also falls ihr euch mal über so Grundideen, also aus meiner Sicht, die ich in die Freifunkbewegung eingebracht habe, interessiert, lest doch vielleicht einfach mal den Wikipedia-Artikel über gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt von Pjotr Krapotkin. Also Krapotkin. Einfach mal suchen. Und
oder vielleicht schreiben wir es auch in die Shownotes, wenn ich
das vergesse. Genau, in die Shownotes, ganz genau. Und das hat man ja im Internet, hat man das bei dem Peering, ja, also es gibt ja dieses Gesetz der Netze, dass je mehr Teilnehmer ein Netzwerk hat, desto wertvoller ist es. Und wenn ich ein Netzwerk habe mit x Usern und jemand anderes hat andere Netze mit, oder andere Leute haben andere Netze mit anderen Usern, dann gewinnen wir alle. Wir steigern den Wert des Netzwerks, an dem wir selber teilnehmen, indem wir das vergrößern, indem wir Peering-Abkommen mit anderen abschließen. Und in diesem ja, in diese Idee, die ist im Freifunk eben in diesem Pikopierung Agreement quasi formalisiert.
Mhm.
Und was auch ganz stark zu kurz gekommen ist, das Mesh Networking, was eigentlich so eine Grundidee von der ganzen Sache war, ist in der Berichterstattung stark zu kurz gekommen. Es fokussierte sich viel mehr darauf, wie kann ich sicher einen Hotspot betreiben, um Internetbandbreite mit meinem Nachbarn zu teilen. Ja. Und quasi das Icing on the Cake, also die Kirsche oben auf dem Sahnekrönchen, ist dann halt, ach, der Nachbar, der braucht ja vielleicht auch gar nicht nur einen Router, sondern in dem Moment, wo der den Router aufstellt, erweitert man die Reichweite des Mesh-Netzwerks, dann kann auch der übernächste Nachbar das immer noch benutzen.
Das wurde zumindest im Podcast dann erklärt.
Genau. Der Podcast vervollständigt das tatsächlich, weil Kevan Tonicaboni, der Autor des Community-Artikels in der CT, dann eben auch erwähnt, das sind ja geradezu egalitäre Prinzipien, fällt ihm ein. Und er verweist eben auf das Mesh-Networking, wobei sie das gleich auch wieder der Fragesteller oder der Moderator der Runde das auch wieder ein bisschen kleinreden, indem er sagt, ja, aber dann geht ja die Bandbreite stark zurück. Ja, bei Geräten, die nur eine Frequenz haben, ja, aber bei Geräten, die zum Beispiel mehrere Radios haben, mit mehreren Bändern, ist das nicht so, weil die aktuellen Mesh-Routing-Protokolle sind tatsächlich in der Lage, diese mehreren Bänder zu bespielen, und deswegen halbiert sich die Bandbreite eben nicht mehr, weil man nämlich zwei Interfaces hat und die Übertragung nicht tatsächlich simultan, aber annähernd simultan erfolgen können. Also es kommt nicht zu diesem Ketteneffekt, wenn man ein Mesh aufbaut, wo die alle auf dem gleichen Kanal funken, dass quasi sich die Datenrate sich teilt mit jedem Hop.
Mhm.
Ja, das findet dann so nicht mehr statt.
Macht natürlich dann den Aufbau oder die Geräte auch komplexer.
Und teurer.
Ja.
Aber wir leben ja nach diesem Prinzip, wie hieß nochmal dieses Gesetz, dass sich die Leistung von...
Das Moore'sche Gesetz.
Moore's Law, genau. Das Moore'sche Gesetz, dass sich die Leistung und die Komplexität von Elektronik und vor allem von Informationstechnik pro Jahr verdoppelt, bei Halbierung der Kosten. Und bis jetzt, also im Groben ist natürlich eine Faustformel, aber im Großen und Ganzen, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, hat sich das so ergeben, wenn man das vergleicht. Der erwähnte 841er von TB-Link,
ja.
Der hatte doppelt so viel RAM, der hatte einen vielfach schnelleren Prozessor, der hatte ein vielfach schnelleres WLAN und so weiter und so fort.
Ja, und hat 17 Euro gekostet.
Und hat 17 oder 15, manchmal 16 Euro gekostet, manchmal unter 15.
Ich habe damals für meinen ersten Freifunkrouter, den WRT 54 GL,
ja,
glaube ich, 80 Euro bezahlt.
Ja, der kostete 60 bis 80 Euro.
Ja.
Mit der Version GL war das so, da gab es dann die G-Version, die nicht mehr Freifunk-kompatibel war, weil die internen, die Komponentengrößen, also das RAM und das Flash war halbiert und da war irgendwie kein Linux mehr drin. Und dann wurde die Version GL nachgeschoben, nachdem die Umsätze eingebrochen sind. Leider scheinen wir nicht so einen guten Draht zu TP-Link zu haben, sonst würden die vielleicht mal anfangen, sowas wie den 841er mit doppelt so viel Flash und doppelt so viel RAM zu produzieren. Das wäre eine schöne Sache.
Da gab es ja auch schon das ist schon ein paar Wochen länger her, glaube ich, auch auf Heise,
einen Artikel,
wo man diese alten Router, die jetzt doch ein bisschen an ihre Grenzen kommen, was Arbeitsspeicher und was Festplattenspeicher angeht, aufrüsten kann, sodass man sie vielleicht noch ein paar Jahre länger betreiben kann und sie nicht einfach nur in den Elektroschrott werfen muss.
Also ich finde, das sollte man sowieso nicht tun. Man kann auch wenn zum Beispiel so ein Gerät nur noch als Mesh-Relay arbeiten soll, als Relaystation, und man zum Beispiel auf ein Webinterface verzichten kann, dann kann man die noch lang und locker mit diesen Specs betreiben. Das geht tatsächlich.
Ja.
Also wenn man über die Kommandozeile die Geräte per SSH bedient und nicht in den Komfort einer clicky Ubuntu-Web-Oberfläche erwartet, kann man diese Geräte immer noch weiter betreiben.
Ja. Auf dem 35C3 hat Martin Tippmann auch einen Vortrag gehalten, was man alles tun kann, um eben innerhalb dieser Speichergrenzen zu bleiben.
Also Also es soll jetzt kein Für- und Wider-Argument sein, aber so ein bisschen schwindelig wird mir, wenn da gesagt wird, man kann das Gerät für 1 Euro aufrüsten, den Flash umzulöten, das ist noch relativ trivial, das RAM umzulöten, das ist schon wesentlich weniger trivial. Und das
hast du es schon mal probiert mit den Geräten? Oder?
Nein, ich meine so Flash aufgelötet, umgelötet, ja, das habe ich schon öfters gemacht. Mhm. Das RAM geht auch, ja, mit einer Heißluftstation geht das, ja, kann man das machen. Aber das ist wirklich für Leute, die wirklich sehr fortgeschritten im Bereich von SMD-Löten sind. Und ich weiß nicht, wie Leute sich das vorstellen, dass sich da jemand hinsetzt und 22 Tonnen 841er umlötet.
Ich glaube, die Freifunker aus Hannover haben tatsächlich größere Mengen schon umgelötet. Da kann man sein Gerät eintauschen gegen ein erweitertes.
Ich würde mal sagen, das wird dann wegen Denial of Service wahrscheinlich nicht so, genau, so richtig skalieren. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Also tatsächlich ist es so, dass so dieses, also was ich erwähnt habe, das Egalitäre als Grundidee, was am Anfang eben, ja, auch, ja, so, wie soll man das sagen, aus der Pionierzeit da maßgeblich war, auch als Idee, tritt halt jetzt in den Hintergrund für so das eher populärere Anliegen, ich möchte sicher irgendwie einen WLAN-Hotspot betreiben, einen offenen, der im Monat nichts kostet. Und okay, das haben wir eigentlich letztlich dann auch abgehakt damit. Dann das andere irgendwie im Podcast, was Kevan erwähnt, da ging es dann um das um die Routing-Protokolle. Mhm. Und da möchte ich zumindest an diesen Leuten, die hier zuhören, noch etwas sagen. Also Batman Advanced ist so, das ist eine Implementierung des Batman-Algorithmus für Layer 2. Und die Skalierungsprobleme für mich, die ich das mal initiiert habe, ich fasse mir ein bisschen an den Kopf. Mhm. Weil es war nie die Idee von meiner Seite aus,
das auf Layer 2 zu bringen.
Das auf Layer 2 so weit zu treiben, dass man damit stadtweite Netze baut, die alle in einem einzigen Layer 2 Subnetz-Illusion funktionieren. Dass das Skalierbarkeitsprobleme und einen Sack von Problemen bewirken würde, das war mir schon immer klar. Ich hatte die Idee, wir probieren das mal aus, wir gucken mal, wie weit das skaliert, bis das untragbar wird, das mit Layer 2 zu machen. Und Leute haben das jetzt tatsächlich bis weit über 1000 also getrieben. Und der Batman-Algorithmus basiert auf der Idee, es ist ein Routing-Algorithmus für verlustbehaftete drahtlose Netzwerke. Das dann über DSL oder Glasfaser abzufackeln, sodass Batman-Knoten sich über LANs oder
wo kein einziges Paket
verloren geht. Batman ist dafür konzipiert, loopingfrei und effektiv und mit wenig Systemüberlast zu routen und dabei einen gewissen Horizont zu haben. Also wenn du 20 Hops weiter weg jemand hast und dann kommen nur noch ganz wenige Batman-Pakete von dem bei dir an. Das heißt, wenn von dem nichts mehr bei dir ankommt, dann siehst du den nicht, der verschwindet aus deiner Routing-Tabelle, weil du kannst effektiv auch mit dem keine Daten mehr übertragen. Also es ergibt sich ein Horizont. Und man kann jetzt tausende solcher Systeme laufen lassen gleichzeitig, die sehen sich halt alle innerhalb dieses Horizonts und nicht darüber hinaus. Mhm. Also es kommt dann vielleicht alle Jubeljahre mal ein Paket von einem Knoten herein, der ganz, ganz weit entfernt ist, aber die statistische Wahrscheinlichkeit, dass durch das verlustbehaftete Netzwerk alle Pakete bei dir ankommen, die wird halt immer, immer kleiner. Das heißt, es skaliert auch mit vielen Knoten, aber weil eben nicht jeder dann erreichbar ist, sondern nur innerhalb dessen, was per WLAN durch dieses Repeating, also diese Funktion als gegenseitige Relaisstation, das immer weiter treiben kann. Und dem sind halt Grenzen gesetzt. Das jetzt aber auf Kabel laufen zu lassen, Mesh und LAN oder WAN, das karikiert irgendwie diese Grundprinzipien, die dahinter stehen. Dafür gibt es ganz andere Routing-Protokolle, aber es ist natürlich nicht so schön einfach, dieser Do-it-yourself-Approach, ich habe einen Routing-Algorithmus, den wende ich auf alles an, das ist natürlich schön einfach.
Ja, weil du auch sonst nichts konfigurieren musst an
deinem Router. Genau, ich weise einfach dem Routing-Algorithmus oder dem Routing-Dämon alles zu, was ich vernetzen will, und das vernetzt sich dann. Aber ich kann, wenn ich das alles wild durcheinander mische, nicht erwarten, dass das super performt. Und das ist auch nicht der Fehler des Routing-Protokolls. jetzt sind wir schon durch.
Wir sind durch. Das war jetzt quasi das letzte Thema.
Oh Gott. Haben wir auch nur ansatzweise irgendwie, doch, eigentlich passt schon,
oder? Ja, ich glaube. Ansonsten freuen wir uns gerne über Feedback in der Kommentarspalte.
Danke fürs Zuhören. Ich muss jetzt leider den Stream beenden.
Tschüss und bis nächsten Monat.
Bis zum nächsten Mal.